Reto. Es war ein beschwerlicher Anstieg, selbst unter günstigen Bedingungen. Den Heuschober und die Baumgrenze hatte Konrad bereits lange hinter sich gelassen und bald würde er die Stelle erreichen. Vor 2 Stunden war er im Schutze der Dunkelheit aus Verleihen aufgebrochen, den schweren Hornschlitten, mit dem sonst das Heu talwärts befördert wird, im Schlepptau. Doch die auf dem Schlitten ruhende Last war nichts im Vergleich zu jener, die an seinem Herzen zog und ihn zu verschlingen drohte. Schwer ging sein Atem durch die frostdurchhauchte Luft. Bald würde es den ersten Schnee geben. Sein massiger Körper schwitzte unter der Kleidung aus Leinen und Filz. Die rauen Seile, mit denen er seine traurige Last hinter sich herzog, scheuerten auf der Haut. Schweiß rann ihm übers Gesicht, brannte in den Augen, verfing sich in seinem Bart. Doch all das nahm er kaum wahr. Stoisch schritt er im fahlen Mondlicht seinem verfluchten Ziel entgegen. Immer weiter bergauf zu jener Stelle, die er schon einmal auserwählt hatte. Doch heute Nacht würde er ein größeres Loch ausheben müssen. Reto war, Fügung des Himmels, nach schwerer Geburt ihr einziges Kind geblieben. Still und verhalten war er von klein auf gewesen, doch es wurde schlimmer, nachdem seine Mutter, möge der Herr ihr gnädig sein, gestorben war. Die gute Eiter erlag kurz nach Retos 7. Geburtstag einer schweren Lungenentzündung. Das konnte schnell gehen, hier oben. Nach ihrem Tod war der Junge noch in sich gekehrter und mied die wenigen anderen Kinder, die es in dem kleinen Dorf gab. So sehr sich Konrad bemühte, die schwere Arbeit von früh bis spät hinderte ihn daran, mehr Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Reto weinte häufig im Schlaf und manchmal näßte er sich wieder ein, so wie er es als Kleinkind getan hatte. Schnaufend machte Konrad Halt. Er hatte die Stelle erreicht, die er eines Nachts im vergangenen Sommer markiert hatte. 3 Steine am Berghang im Gras. Unbedeutend für das Auge eines beliebigen Betrachters. Ein Mahnmal für ihn. Konrad entledigte sich der Seile und nahm die Schaufel vom Schlitten. Der Boden war hart, aber noch nicht gefroren. Er begann zu graben. Der Sommer, der auf Eiters Hinscheiden folgte, war besonders arbeitsreich. Alle waren eingebunden, Männer, Frauen und auch die Kinder mussten anpacken. Konrad versuchte einerseits, den kleinen Reto einzubeziehen und ihm angemessene Aufgaben zuzuteilen. Andererseits wollte er ihm im Hinblick auf den Verlust seiner Mutter nicht zu viel zumuten und überließ ihn daher öfter dem Müßiggang, als es vielleicht angebracht gewesen wäre. Eines Abends im Spätsommer kam Konrad von der Alm herab, wo er mit den anderen Männern aus dem Dorf das Heu für den Winter geschnitten hatte. Aus dem Eimer trank er eine Kelle frischen Wassers und ließ 2 weitere Kellen davon über sein erhitztes Haupt fließen. Reto war nirgends zu sehen, also rief Konrad nach ihm. Er fand Reto hinterm Haus. Der Junge saß im Schneidersitz in der Abendsonne und hatte ihm den Rücken zugewandt. »Reto?« sagte Konrad und ging einen Schritt auf seinen Sohn zu. Dieser schien den Vater erst jetzt zu bemerken und drehte sich, noch immer sitzend, zu ihm um. Das Gesicht bar jeglicher Emotion. Konrad konnte nun erkennen, dass Reto mit einem Stecken in der Hand auf dem Boden herumstocherte. Dann sah er das Messer. Es lag neben dem Jungen im Gras. Blutverschmiert. »Reto?« fragte Konrad jetzt mit Sorge in der Stimme, das Kind könnte verletzt sein. Er näherte sich dem Jungen einen weiteren Schritt, doch sobald er über das sitzende Kind hinwegsehen konnte, blieb er wie vom Donner gerührt stehen. Der Junge stocherte nicht auf dem Boden herum, sondern in etwas, das vor ihm auf dem Boden lag. Es war eine Katze, aufgeschnitten und ausgeweidet. Blut, nicht nur am Messer, sondern auch an den Händen des Kindes. »Was tust du da, Reto?« fragte Konrad mit brüchiger Stimme. Reto blickte ihm ins Gesicht, doch kein Wort kam über seine Lippen. Nach schweißtreibender Arbeit war Konrad zügiger als erwartet auf die Überreste dessen gestoßen, was er vor einem Jahr hier verborgen hatte. Er legte die Schaufel beiseite, kniete sich zu Boden und entnahm dem Erdreich die beiden Unterschenkelknochen. Konrad warf einen Blick zum Hornschlitten. Er würde tiefer graben müssen. Die Jahreszeiten kamen und gingen. Kühe wurden auf- und abgetrieben, Heu geschnitten, Dächer ausgebessert. Der ersten Katze waren weitere gefolgt und stets hatte Konrad ihre Überreste verscharrt. Es waren nur Katzen, Streuner. Irgendwann ließ das Interesse des Jungen an den Tieren nach. Im Jahr, als Karl der Große sich zum Kaiser krönen ließ und der Einfluss der Karolinger in der Schweiz stetig wuchs, was hier oben im Dorf niemanden interessierte, war Reto bereits zu einem jungen Mann herangewachsen. Seine Verschlossenheit aber war geblieben. Alle kannten den wortkargen, aber freundlichen Sohn von Konrad. Freunde hatte er jedoch nicht. Obgleich er sich ihnen nicht näherte, waren Konrad die Blicke nicht entgangen, mit denen Reto die Frauen bedachte. Lauernde Blicke. Etwas Düsteres regte sich in Reto. Eines Tages im Spätherbst musste Konrad für 3 Tage fort. Reto, zuverlässig und geschickt, war in der Zwischenzeit verantwortlich für Haus und Hof. Konrad konnte sich auf den Jungen verlassen. Dennoch hatte er kein gutes Gefühl, als er aufbrach. Doch die Reise zum Markt nach Filisur war unumstößlich. Es war die letzte Gelegenheit vor Einbruch des Winters. Bei seiner Rückkehr fand er Reto im Haus, an der Feuerstelle sitzend. Retos Blick war leer und starr, und er reagierte erst nach der 2. Ansprache auf des Vaters Begrüßung. 2 Tage später stieß Konrad in einer Ecke des Stalls auf einen zugebundenen Leinensack. Er konnte sich nicht daran erinnern, einen solchen hier abgestellt zu haben, und ging daher in die Knie, um ihn auf seinen Inhalt zu überprüfen. Er öffnete die Schnürung. Mit einem Schrei des Entsetzens wich Konrad ruckartig nach hinten und stürzte zu Boden. Der Sack enthielt 2 Unterschenkel. Sie gehörten zweifelsfrei zu einer Frau. Konrad flüchtete aus dem Stall. Reto hielt sich derweil im Schuppen hinter dem Haus auf, wo er gerade mit einem Beil Brennholz hackte. Konrad stürmte auf Reto los, packte ihn am Kragen und presste ihn an die Wand des Schuppens. Das Beil war Retos Hand entglitten und er setzte sich nicht zur Wehr. »Was hast du getan?« schrie ihm der Vater mitten ins Gesicht. »Was hast du nur getan?« Konrad schüttelte seinen Sohn wie eine Puppe, doch Reto blieb ohne Reaktion. »Wer ist das im Stall?« schrie Konrad. »Wer ist das?«
»Ich weiß es nicht, Vater«, antwortete der Junge endlich, eine gespenstische Ruhe in der Stimme. »Ich kenne ihren Namen nicht. Hab sie im Wald getroffen, beim Holzsammeln. Ich glaube, sie kam aus dem Tal.«
»Wo ist der Rest von ihr?« flüsterte Konrad jetzt Nase an Nase zu seinem Sohn, den er noch immer mit aller Gewalt an die Wand drückte.
»Versteckt, Vater, ich hab sie überall versteckt«,
sagte Reto mit kindlicher Erregung. Konrad ließ ihn los. Er hatte keine Kraft mehr. Ohne ein weiteres Wort wandte er dem Jungen den Rücken zu, ging ins Haus und schloss sich in seiner Stube ein. Wochenlang danach hatten sie nur das Nötigste miteinander geredet, was Konrad deutlich schwerer fiel als dem ohnehin stets stillen Reto. Mit den Unterschenkeln hatte Konrad es schließlich so gehalten wie mit den Katzen. Allerdings wollte er die Überreste keineswegs in der Nähe seines Hofes wissen, und so hatte er erstmals in der Nacht den Aufstieg gemacht und den Inhalt des schrecklichen Leinensacks unter die Erde gebracht und die 3 Steine gesetzt. Den Sack hatte er anschließend vorsorglich dem Feuer übergeben. Konrad begutachtete sein Werk. Das Loch war nun tief genug für seine Zwecke. Er wischte den Schweiß von der Stirn, was erdige Schlieren in seinem Gesicht hinterließ. Dann ging er zum Schlitten, löste die Knoten, mit denen er seine unheimliche Fracht gesichert hatte, und schlug die grobe Leinendecke zurück.
»Allmächtiger«, entfuhr es ihm.
Die blasse Haut der beiden leblosen Körper leuchtete schauderhaft hell im Mondlicht. In der Nacht war Konrad aufgewacht. Etwas hatte ihn aus dem Schlaf gerissen. Obwohl sonst nicht seine Art, ging er zu Retos Kammer, horchte kurz in der Tür und trat ein. Die Bettstatt war leer. Konrad trat ans Fenster und starrte in die Dunkelheit. Gegenüber, unter der Tür des Schuppens, konnte er einen schwachen Lichtschein erkennen. Was trieb der Junge dort mitten in der Nacht? Eine böse Vorahnung ergriff Besitz von ihm. An der Tür zum Schuppen hielt er inne, barfuß, die Hand an das raue Holz gelehnt, das Herz laut pochend. Dann stieß er die Tür auf. Den Anblick, der sich ihm im schwachen Licht der Blendlaterne bot, wurde Konrad für den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen. Reto nackt, die Frau entblößt, auf dem Werktisch liegend, Reto hinter ihr, in ihr.
»Vater«,
stammelte Reto überrascht. Konrad wusste nichts zu sagen. Er taumelte nach vorn. Die Frau rührte sich nicht. Würde sie auch nicht. Nie mehr. Am Boden lag das Vierkantholz, Blut und Haare an seinem Ende. Konrad erkannte die Frau. Sie stammte aus dem Nachbardorf. Nesha war ihr Name, wenn er sich recht entsann, die Witwe vom Jöri, der vor einigen Jahren beim Holzmachen verunglückt war.
»Bist du des Teufels?« presste Konrad hervor. »Was ist nur los mit dir?«
Hatte er den Jungen zu hart angepackt oder nicht hart genug? Konrad wusste nur, dass es ein Ende haben musste. Jetzt und hier. Reto stand vor ihm, reglos, zitternd, elend. Tränen liefen Konrad über das Gesicht, als er zum Zimmermannshammer griff, der an seinem gewohnten Platz vom Balken hing.
»Vater«,
wiederholte Reto leise, ein einziger Hieb streckte ihn nieder. Die Erde würde das grausige Geheimnis nun für immer bewahren. Noch in derselben Nacht kehrte Konrad Verlein für immer den Rücken.